Deutschlandfunk, Medias Res. Wie kommen die Zeitungsverlage durch die Corona-Krise und was machen ARD und ZDF mit den Sendelücken, die sich durch ausfallende Sportevents und mangels Drehmöglichkeiten für neue Filme und Serien ergeben? Diese Fragen werden wir in der nächsten halben Stunde beantworten in diesem Medienfenster unseres Kulturnachmittags. Weiter am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Von Normalität kann derzeit wohl noch lange nicht die Rede sein. Zu groß sind auch die Einschränkungen im Alltag. Immerhin öffnen wieder viele Geschäfte und in den Fußgängerzonen ist auch wieder mehr los. Das war in den vergangenen Wochen ja anders. Viele sind von uns wegen der Ausgangsbeschränkungen doch oft zu Hause geblieben. Das zeigte sich auch bei der Nachfrage von Online-Nachrichtenportalen. Die Klickzahlen sind deutlich angestiegen. Jeder wollte wissen, wie ist die Situation bei mir vor Ort? Trotz dieses riesigen Interesses profitieren die Tageszeitungsverlage nur bedingt von der Lage. Christopher Obhoven hat sich in der Branche dazu umgehört.
Viel mehr Nutzer greifen derzeit aktiv auf Zeitungsinhalte zu, als sie das in früheren Monaten oder in früheren Jahren getan haben,
sagt Anja Pasquay vom Zeitungsverlegerverband BDZV. Tatsächlich verzeichnen Nachrichtenangebote bundesweit Rekorde bei den Zugriffszahlen auf ihre Internetseiten und das ist klar auf das Coronavirus zurückzuführen. Insgesamt ist die Reichweite der Tageszeitungen in Deutschland allein im März um durchschnittlich 10% gestiegen, wie eine Auswertung der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse zeigt. Gleichzeitig haben die Medienhäuser gerade massive wirtschaftliche Schwierigkeiten. Veranstaltungen finden nicht statt und Unternehmen schalten weniger Anzeigen. Das führt in der ganzen Branche zu erheblichen Umsatzeinbußen auf dem Werbemarkt, trotz deutlich höherer Klickzahlen im Netz. Die Zahlen, die Pasquay nennt, klingen dramatisch.
Im März ging es noch einigermaßen, da haben die Zeitungen vielleicht 30-40% verloren. Jetzt im April rechnen wir mit 80% Verlusten am Werbemarkt. Und wenn man weiß, dass die Einnahmen aus Anzeigen und Werbung ungefähr ein Drittel der Zeitungsumsätze ausmachen, dann sehen Sie auch, das tut dann schon richtig weh.
Und das hat auch wirtschaftliche Konsequenzen.
Eine ganze Reihe von Häusern hat also zumindest jetzt erstmal Kurzarbeit beantragt, um die Kosten ein wenig zu drücken.
Nicht nur kleinere Häuser sind betroffen, sondern auch die ganz großen. Zum Beispiel die Südwestdeutsche Medienholding, der Verlag hinter der Süddeutschen Zeitung. Kurzarbeit wurde auch bei der Funke Mediengruppe angemeldet, die in manchen Städten des Ruhrgebiets ein Zeitungsmonopol hat. Bei der Rheinischen Post gibt es außerhalb der Redaktion in Teilen des Verlags ebenfalls Kurzarbeit. Also auch hier hinterlässt die Corona-Pandemie Spuren. Chefredakteur Moritz Döbler sieht allerdings trotz allem auch positive Effekte.
Ich glaube, jede Krise hat Risiken und Chancen und das gilt auch für die Pandemie. Natürlich ist die Pandemie und die Folgewirkungen zum Beispiel für das Anzeigengeschäft sind schwerwiegend und werden uns auch noch über Monate belasten. Aber zugleich hat der Trend zur Digitalisierung, der sich ja in dieser Pandemie deutlich zeigt auf vielen Ebenen, uns sehr geholfen.
Und dabei geht es Döbler nicht nur um die Reichweite im Internet.
Auch die Zahl der neuen Abo-Abschlüsse für unser Digital-Abo RP Plus ist sehr, sehr vielversprechend.
Gut 4000 Leute haben ihm zufolge allein im März ein solches Abo bei der Rheinischen Post abgeschlossen. Sie können damit die Inhalte hinter der Bezahlschranke auf der Internetseite lesen. Auch Frankfurter Allgemeine und Süddeutsche Zeitung geben an, zuletzt sehr viele Digital-Abo-Kunden gewonnen zu haben. Wie RP-Chefredakteur Döbler sieht auch der Journalismusforscher Klaus Meyer von der Universität Eichstätt eine Chance in der aktuellen Situation.
Dass man gerade in dieser Zeit jetzt den Nutzerinnen und Nutzern klar macht, wie wichtig es ist, dass für Informationen Journalisten da sind, die sich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen jetzt mal und dass sie dafür gut bezahlt werden müssen.
Solche Digitalabos sind ein erster Schritt in diese Richtung, wobei die Verlage gerade mit teilweise extrem günstigen Angeboten locken. Bei der FAZ kostet das Digitalabo derzeit nur 1 Euro die Woche. Dauerhaft lässt sich so der Auflagenschwund der gedruckten Zeitung nicht kompensieren. Denn eigentlich bei allen Tageszeitungen sinkt weiter die Auflage. Gleichzeitig deutet sich an, die Zeitungen, die ihre Digitalabos an ein E-Paper koppeln, können wohl nicht vom Corona-bedingten Aufschwung profitieren. Zumindest deuten darauf die vor kurzem veröffentlichten Auflagenzahlen hin. Die werden allerdings nur quartalsweise ausgewiesen und Journalismusforscher Meyer verweist darauf, dass das große Interesse am Coronavirus erst im März einsetzte.
Das erste Quartal wäre das eben nur ein Sechstel des Zeitraums, so ein halber Märzmonat. Da ist eben die Frage, ob dann schon zu erwarten ist, dass wirklich Auflagenzahlen stark steigen.
Die Zahlen sind also nur bedingt aussagekräftig. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob die großen Reichweiten den Verlagen auch Ertrag bringen. Bis dahin bleibt die Corona-Pandemie eine Ausnahmesituation. Auch für Tageszeitungsverlage, das weiß auch Moritz Döbler, der Chefredakteur der Rheinischen Post.
Journalistisch ist diese Pandemie für uns natürlich auch eine große Herausforderung. Fast die gesamte Redaktion arbeitet im Homeoffice, aber ist eben auch eine große Chance, weil wir zeigen können, wie unverzichtbar unsere Inhalte sind.
Chance und Herausforderung. Welche Spuren hinterlässt die Corona-Krise bei den Tageszeitungsverlagen? Christopher Obhofen fasste für uns die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zusammen. Eigentlich hatte der österreichische ORF dieses Jahr mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant. Jetzt macht die Corona-Krise ihm einen Strich durch die Rechnung. Das Budget könnte sehr viel kleiner ausfallen. Zwar gibt es in Österreich auch Rundfunkgebühren, Arbeitslose sind dort aber teilweise von der Zahlung befreit. Bei einer Wirtschaftskrise brechen dem öffentlich-rechtlichen Sender also Einnahmen weg. Auch in Deutschland stehen ARD und ZDF vor großen finanziellen Herausforderungen. Der Rundfunkvertrag ist ihnen zwar sicher, zum einen fehlen ihnen aber Einnahmen aus Werbung. Zum anderen ist die Corona-Krise teuer, zum Beispiel durch größere Teams in Nachrichtenredaktionen. Die Corona-Krise ist für die Öffentlich-Rechtlichen aber nicht nur finanziell eine Herausforderung, sondern auch inhaltlich. ARD-Programmdirektor Volker Herres hat gestern in der Osnabrücker Zeitung davor gewarnt, dass sich im Programm große Lücken auftun könnten. Reden wir drüber mit Thomas Lückerath. Er ist Chefredakteur vom TV-Branchendienst DWDL. Guten Tag, Herr Lückerath.
Nein.
Herr Lückerath, welche Formate brechen ARD und ZDF denn gerade weg?
Ja, das ist eine zweiteilige Frage sozusagen. Also zunächst einmal brechen im Sommer natürlich zwei sportliche Großereignisse weg. Die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele sind natürlich über mehrere Wochen hinweg, über viele Stunden am Tag Programmfüller. Das ist ganz konkret und sehr zeitnah eine Menge Programmstunden, die gefüllt werden wollen. Und dann haben wir die mittelfristige Perspektive, dass derzeit natürlich nur bedingt oder fast gar nicht gedreht werden kann, sodass uns dann im Herbst, Winter deutlich Programme fehlen. Also uns als Zuschauern und eben den Machern, die sie programmieren wollen.
Was tun denn die öffentlich-rechtlichen Sender, um die Lücken zu füllen?
Das wird die spannende Frage sein. Also momentan geht das noch relativ gut, denn im Fiktionalen, also bei Serien und Filmen, ist es so, dass die oft Monate im Voraus fertig sind. Das heißt also, das, was wir jetzt sehen, wurde schon lange vor langer Zeit gedreht. Ausnahme sind tägliche Serien, da ist der Vorlauf ein bisschen knapper. Das heißt, noch sozusagen gibt es gar nicht die große Notwendigkeit, Sachen zu füllen. Im Sommer, die Sportevents werden dann die erste große Herausforderung sein. Im Herbst, wenn dann auch die fiktionalen Sachen fehlen. Ich gehe davon aus, wir werden uns auf ein paar Wiederholungen mehr einstellen müssen.
Also das heißt, es wird jetzt richtig schon in den Archiven gewühlt und gekramt und geguckt, was da noch sendbar ist?
Ja, ich glaube, so tief muss man in den Archiven gar nicht wühlen, weil die ARD in ihren dritten Programmen schon heute regelmäßig die Tatorte und Polizeirufe wiederholt. Also gar nicht jetzt mal in vergangene Jahrzehnte zurückgeht, sondern einfach die besten Krimis der letzten Jahre zeigt. Das ist mit Sicherheit eine der Möglichkeiten, die man machen kann. Und dann gibt es natürlich Hoffnungen von gewissen Gewerken, beispielsweise den Dokumentarfilmern, die legendärerweise in den letzten Jahren sich ja häufig beschwert haben und auch zu Recht, dass ihre Sendeplätze gegen Mitternacht tendieren, dass man vielleicht solche Produktionen mal zu besserer Sendezeit zeigt. Das wäre natürlich dann, sagen wir mal, ein kleiner positiver Nebeneffekt dieser ganzen Krisensituation.
Als Risiko könnte aber auch bestehen, dass jetzt Zuschauer vielleicht irgendwann noch abgenervt sind von zu viel Wiederholungen.
Die Gefahr besteht immer, natürlich vor allem, weil gerade die Fernsehnutzung besonders hoch ist. Also es wird jetzt gerade so viel Fernsehen geguckt wie schon lange nicht mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Programm-Schätze der Öffentlich-Rechtlichen sind sehr, sehr groß. Also man könnte sicherlich auch ein attraktives Programm gestalten, indem man einfach Dinge aus späteren Sendeplätzen nach vorne holt. Ein Beispiel, was gerade ganz interessant ist, das ZDF hat die Serie Better Call Saul, das ist eine amerikanische Serie, das ist ein Spin-off von Breaking Bad, hat das ZDF fürs Free TV, fürs frei empfangbare Fernsehen erworben, zeigt diese Serie momentan aber nachts ab 1 Uhr. Das müsste dann ja nicht der Fall sein, wenn man mit solchen Programmen auch bessere Sendeplätze bespielt. Also die Chance, da kreativ zu sein, ist da. Hoffen wir, dass es eben nicht nur Krimi-Wiederholungen werden.
Ja, und eben haben Sie auch diese Dokus angesprochen, die ja jetzt auch vielleicht mal prominenter ins Licht kommen. Also nicht immer so um Mitternacht, wenn die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen schon im Bett liegen. Aber die haben doch auch ein Problem, jetzt neu und aktuell gedreht zu werden, oder?
Mit Sicherheit. Also die Dokumentation, Reportagen, die jetzt gerade versuchen, im Feld, also sozusagen im Alltag zu drehen, die haben es schwer. Nichtsdestotrotz gibt es hochkarätige und auch Festivals schon gespielte Produktionen, die bisher leider im Fernsehen keine große Rolle gespielt haben. Und da besteht die Chance, auch wieder mit schon abgedrehten Produktionen vielleicht nochmal einen besseren Sendeplatz zu erwischen. Das wäre sicherlich eine Lösung, die dem öffentlich-rechtlichen Sendeauftrag sehr nahe wäre. Aber genau weiß man es nicht. Noch hofft die Branche, dass man natürlich in den nächsten Wochen vielleicht doch wieder ans Drehen kommt und dass Serien und Filme dann mit leichter Verzögerung, aber vielleicht nur mit 1-2 Monaten Verzögerung fertiggestellt werden können.
Also das Kreativloch, was da vielleicht entstehen könnte, das sehen Sie so vielleicht noch nicht?
Ich glaube, dass unser Fernsehangebot öffentlich, rechtlich und privat ist eines der vielfältigsten, das es auf der Welt gibt. Da werden wir weniger Auswahl möglicherweise temporär haben, aber auch dann immer noch mehr Fernsehen, als jeder von uns gucken kann. Entscheidend ist für die kreative Wirtschaft dahinter, dass die Firmen natürlich mehrheitlich überleben, denn sonst haben wir die Situation, dass wieder gedreht werden darf, aber viele Firmen nicht können, weil sie es bis dahin finanziell gar nicht geschafft haben.
Sie reden von den privaten Produktionsfirmen, ne? Die halt immer auch den Sendern quasi auch diese Produktionen zuliefern.
Genau, also das sind private und auch öffentlich-rechtliche Tochterfirmen, die natürlich von Tatort über Serien, Bergdoktor, über Wer wird Millionär und anderen Sendungen, die produziert werden, die sind momentan natürlich teilweise auch gestoppt. Studioproduktionen noch nicht so sehr, das hat bestimmt der ein oder andere Zuschauer, Zuschauerin schon gesehen, da sind momentan eben die Sendungen ohne Studiopublikum. Aber fiktionale Projekte sind natürlich schwierig, weil wenn wir uns eine Liebesszene vorstellen, ist es ein bisschen schwierig, mit Abstand und ohne Kuss und ohne Berührung eine solche Szene zu drehen. Das ist momentan alles gestoppt, weitestgehend zumindest. Und da warten alle drauf, dass es ein Signal gibt, ob man wieder unter Sicherheitsauflagen den Dreh starten kann. Vor Juli rechnen da aber die wenigsten mit.
Wie gehen die Öffentlich-Rechtlichen hier in Deutschland damit um, dass ihnen mangels Sportübertragungen und weniger Drehmöglichkeiten Sendestoff fehlt? Das hat für uns Thomas Lückerath, Chefredakteur vom TV-Branchendienst DWDL, eingeordnet. Vielen Dank, Herr Lückerath.
Gerne.
Russland, unabhängige Medien? Schwierig. Aber DOZD, ein freier, unabhängiger Fernsehkanal mit einer schwierigen Geschichte zugegebenermaßen. Er ist vom Staat unabhängig, setzt Themen, die nicht vom Kreml auf die Agenda gehoben werden. Er ist kritisch, er bemüht sich um Erkenntnis, demaskiert staatliche Propaganda. Er sendet Nachrichtenmagazine zum Metropolenleben in Moskau, Kultur- und Wirtschaftsthemen mit klarem Blick auf seine Zielgruppe. Jung, hochgebildet, modern, liberal, weltoffen. Diese Woche wird er 10 Jahre alt. Russland-Korrespondent Tilko Gries stellt ihn vor.
Uhr Moskauer Zeit. Die abendliche Nachrichtensendung «Здесь и сейчас» – «Hier und jetzt» – eine der populärsten Sendungen des Senders DOZD. Die drei Hauptthemen des vergangenen Donnerstags sind: Wie lange noch dauern die Corona-Ausgangsbeschränkungen? Will die Aufsichtsbehörde den Messenger Telegram womöglich doch nicht blockieren? Und wie Autoren der Zeitung «Ведомости» um ihre redaktionelle Unabhängigkeit ringen. DOZD bewegt sich auf finanziell äußerst dünner Grundlage. Seit der Kanal 2014 wohl auf Druck des Kremls nur noch in wenigen Regionen Russlands über Kabel empfangbar ist, sind seine Werbeeinnahmen drastisch geschrumpft. Er überlebt heute anders, im Netz und hinter einer Bezahlschranke, also mit Abonnenten, die im Jahr normalerweise umgerechnet rund 100 Euro für den Komplettzugang zahlen. Ein wenig Werbung gibt es noch und Unterstützung, zum Beispiel von der Europäischen Union. Natalia Sindejewa, Haupteigentümerin des Senders, nennt im Gespräch mit dem Radiosender Echo Moskwy die Größenordnungen. Im Großen und Ganzen bewegen wir uns im Bereich von 50.000 bis 60.000 Abonnenten, manchmal 65, manchmal 50.000. Und wir sehen, dass das Grundbudget aus Jahresabonnenten besteht, die ihr Abo verlängern. Jetzt hat sich die Situation aber drastisch verändert. Denn jetzt hat die Corona-Krise Russland im Griff und nicht nur arbeitet ein Großteil der 180 Beschäftigten von zu Hause aus, sondern der Sender hat auch die Preise für Abos gesenkt und die Nachrichtenformate für alle, auch für Nicht-Abonnenten, freigeschaltet. Ähnlich war er im vergangenen Sommer schon während der Proteste verfahren. »Hab keine Angst, frei zu sein«, hieß damals der Claim. Zum 10. Gründungsjubiläum heißt er nun »Svoboda vapreki«, trotzdem Freiheit. Wegen Corona wurden manche Produktionen vorläufig gestrichen und durch Wiederholungen ersetzt, ausgebaut dagegen die Informationssendungen. Die Auseinandersetzung mit dem repressiven russischen Staat gehört für Natalia Sindejewa prägend zur Geschichte des Senders. Sie erinnert an die Moskauer Großdemonstrationen gegen Wahlfälschungen in den Jahren 2011 und 2012. Damals war der Sender noch jung. Die Ziele, mit denen die Leute auf die Straße gingen, teilten wir völlig. Diese Ereignisse waren für uns eine Wegmarke und haben in vielem die Agenda des Kanals definiert, dass wir für die Freiheit, für Toleranz sind. Das heißt, damals wurde ganz deutlich und klar, was für uns Dosht bedeutet. Der Sender und seine Macher begreifen sich als ein liberales und vor allem oppositionelles Medium, das Position ergreift, das Position ist. Dafür ist die Sendung Fake News markantes Beispiel. Die Falschinformationen und Narrative des Staatsfernsehens, der mit Steuergeldern üppig ausgestatteten und übermächtigen Konkurrenz aufgreift und sie auf deren meist mickrigen Wahrheitsgehalt abklopft. Doch ob nun in einem solchen Format oder auch in den Nachrichten, Lehrbuchzurückhaltung und Bemühen um Neutralität ist häufig kein Kennzeichen des Programms. Die Journalisten von Dosht verhalten sich wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, die im autoritär-repressiven Russland leben und arbeiten. Journalismus und Haltung fließen ineinander. Wenn ich ehrlich bin, bin ich mit Dosht nicht immer einverstanden, bekundet der Schauspieler Jewgeni Mironow in einem Glückwunschvideo. Doch welches Glück, dass ich die Möglichkeit habe, nicht zuzustimmen, zu streiten und dass das in zivilisierten Bahnen abläuft. Die Fähigkeit, einander zuzuhören, diese Fähigkeit gibt es bei uns im Land einfach nicht. Ich glaube, das ist eines eurer großen Verdienste. Dosht heißt übersetzt Regen. Schon einmal stand der Sender buchstäblich ohne Dach über dem Kopf da, als er gezwungen wurde, aus einer zentralen, hippen Innenstadtlage einige Kilometer Richtung Stadtrand auszuweichen. Es gibt keine Gewähr, dass er nicht doch noch gänzlich schließen muss. Die politischen Verhältnisse in Russland sind so, dass man besser jederzeit auch damit rechnet.
Tirko Gries über den unabhängigen Fernsehkanal Dosht, der unter schwierigen Bedingungen jetzt 10 Jahre alt geworden ist. Und zum Schluss noch diese Meldung, Neuigkeiten zum Medienstaatsvertrag. Gestern hatten wir ja darüber berichtet, dass die EU-Kommission den noch einmal kritisch unter die Lupe genommen hat. Seit heute steht nun fest, von Brüssel gibt es Rückendeckung für das deutsche Vorgehen. Mit dem Vertrag will Deutschland Plattformen wie Facebook und Google zu mehr Transparenz zwingen, welche Inhalte sie wie abspielen. Das soll die Medienvielfalt im Netz sichern. Die Kommission hat zwar ein paar Empfehlungen zum Regelwerk abgegeben, verzichtet aber auf weitergehende Schritte. Ob die deutsche Regierung die Anmerkungen umsetzt, darf sie selbst entscheiden. In dem Zusammenhang hat die EU-Kommission auch noch einmal darauf hingewiesen, dass sie sich eigentlich etwas anderes wünscht, nämlich eine europäische Lösung, um die großen Internetplattformen einheitlich zu regulieren. Die gibt es aber noch nicht.
Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Klaus Irian. Ich bin Redaktionsleiter des Zollern Altkurier in Balingen. Eine unserer Hauptschlagzeilen der Morgenausgabe lautet Hoffnung für Thiago. Dahinter steckt das Schicksal des 2-jährigen jungen Thiago, der an einer seltenen Muskelerkrankung leidet. Seine Eltern versuchen, für ihr Kind eine Therapie mit einem über 2 Millionen Euro teuren Medikament zu erreichen. Das Medikament Zolgensma ist bislang nur in den USA zugelassen, soll nun aber, voraussichtlich im Mai oder Juni, auch in Europa auf den Markt kommen. Wir haben mit den Eltern gesprochen, ob die Chance besteht, dass der kleine Thiago nun auch dieses Medikament im Mai oder Juni gespritzt bekommen kann. Und das wird morgen der Aufmacher sein.
Tja, und das war der erste Teil des Kulturnachmittags mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren. Und hier folgt gleich auch noch nach den Nachrichten der zweite Teil und dann mit meinem Kollegen Benedikt Schulz am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag. Musik